Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Lost in Lore, eurem Lieblingspodcast zu Lore-Geschichten aus dem Universum von Guild Wars 2. Ich bin natürlich nicht alleine, sondern ich habe den besten Partner, den ich mir vorstellen kann, in meinem Leben, an meiner Seite. Franz.
Oh, wie süß.
Ja, super süß.
Hallo.
Franz, du kannst sogar noch ein bisschen lauter sprechen. Und wir sehen uns nach einer kleinen Pause wieder. Ganz kurz Entschuldigung da. Ich bin im Urlaub gewesen. Wir dachten, wir kriegen das hin mit der Folge, wenn ich wieder da bin. Aber leider war ich ein bisschen zu kaputt. Deshalb habt ihr heute dann erst wieder die nächste Folge. Aber ich denke mal, es macht nichts, weil bei der Qualität, die wir bringen, ist es immer ganz gut, wenn man eine Woche darüber nachdenken kann, was man gehört hat, denke ich. Und wir werden natürlich heute mit der nächsten Rasse weitermachen. Wir wandern also im Charakterbildschirm oder Auswahlbildschirm von links nach rechts im Sinne von der Charaktererstellung. Das heißt, nach den Char folgen die Menschen. Und ihr werdet auch ganz, ganz schnell merken, dass gerade heute auch in der Folge ganz viele Dinge eigentlich, also von uns noch nicht groß nochmal betrachtet werden, weil sich halt viel mit den Char-Geschichten auch gleicht. Ihr erinnert euch an die Char-Invasion der vorletzten Episode, als wir über die Char-Geschichte gesprochen haben. Und dennoch werden wir hier und da vielleicht so auf ein paar Sachen nochmal eingehen und die beleuchten. Ich möchte mal ganz kurz ansprechen, gerade auch bei dem Punkt der Lore-Abdeckung. Es ist ja schön, dass es so viele gibt, denen das gefällt, was wir machen, dass wir natürlich nicht jede kleine Geschichte abdecken können in den Lore-Podcasts. Deshalb bitte versteht das immer als eine kleine Übersicht, als ein Grundverständnis, weil kleine Geschichten, dazu müsst ihr eigentlich wirklich mal wirklich mit Lautstärke und auch mit Lesen die persönliche Geschichte spielen zum Beispiel. Das sind alles so Dinge, eigentlich müsste man die ganze persönliche Geschichte durchgehen, weil die Hälfte der Spielerschaft das nicht durchspielt so wirklich, aber da werden wir euch natürlich nicht alles wegnehmen, deshalb das nochmal ganz kurz als kleiner Disclaimer am Anfang. Ja, und dann würde ich sagen, ich will gleich vorneweg sagen, was mich eigentlich am meisten nervt schon wieder, ne, ist es, dass es in jeder Fantasy-Geschichte gibt es immer eine Rasse, die Mensch sein muss, nur weil wir uns identifizieren müssen. Finde ich ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, Franz, fällt dir eine Fantasy-Welt ein, wo es keine Menschen gibt? Jetzt auf Anhieb. Nee, nicht zu lange nachdenken. Jetzt aus dem Stegreif.
Also ich hätte ein Spiel, aber ich weiß nicht, ob das eine... Also das ist halt kein MMO oder Fantasy in der Richtung. Aber
was ist das?
Eternal Cylinder ist... Da gibt es keine Menschen in dem Spiel. Da gibt es nur... Also das, dieses Spore-like-Game da.
Okay. Also ist das, wovon du geschwärmt hast beim letzten Mal, gell?
Ich hab das auch erst neu.
Ah, ja.
Das ist schon witzig.
So übrigens vorneweg, ich würde gerne, das ist vielleicht eine Sache, das könnt ihr uns mal schreiben irgendwie. Ich würde gerne mit Franz, gerne, wenn er Lust hat, auch in anderen Spielen irgendwann mal so Lore-Podcasts machen. Da hab ich echt Bock drauf, ne?
Ja, sehr gerne.
Aber es gibt ja viele Spiele, die wir beide kennen. Bei anderen muss ich dich eben mal durchziehen. Müssen wir gemeinsam so einen Lore-Spieleabend machen. Aber gut, das kriegen wir hin. Ja, dann fangen wir mal an mit unseren Menschen ganz kurz vorneweg erstmal zur Geschichte. Ich leg mal los mit einem Einsatz, den vor allem eigentlich jeder, der hier aufmerksam zuhört, schon wissen müsste, denn es ist so, dass die Menschen als eine der wenigen Rassen oder als einzige Rasse, die wir in der Charakterübersicht besprechen, nicht auf dem Planeten bereits sich befand, sondern die Menschen wurden im Prinzip ins Paket gepackt und rübergeholt. Das heißt, durch den Nebel sind die Götter geschritten, haben die Menschen im Huckepack gehabt und haben sie auf Tyria platziert. Ihr wisst ja vielleicht, deshalb bitte nochmal den Götter-Podcast auch gerne anhören, was wir dazu gesagt haben. Das heißt, sie wissen nicht genau, woher sie kommen. Sie sind auf jeden Fall rübergebracht worden. Es gibt jetzt hier gleich zu Beginn, wenn man einen Zeitstrahl zeichnet, eine ganz große Diskrepanz zwischen dem Ankommen der Götter. Das heißt, wir gehen ja davon aus, die Götter sind angekommen und haben die Menschen dann mitgebracht, und dem ersten geschichtlichen Erscheinen der Menschen auf dem Planeten Tyria. Und zwar wissen wir ja, noch ganz kurze Wiederholung, dass die Götter also in Ohr angekommen sind, bei den artesischen Gewässern, dort praktisch die größte Macht hatten, deshalb dort auch sozusagen durch die Nebel hingeführt worden. Und dann ist es aber so, dass die frühesten Aufzeichnungen der Menschen, der Rasse Mensch, eigentlich sich auf Kanta befinden. Und das ist so ein bisschen problematisch für mich persönlich, weil es gibt eigentlich keinen Punkt in GW2 oder GW1 oder auch in den Büchern, wo erklärt wird, warum das so ist. Das heißt, diese Formulierung, dass wohl Tvayna aus irgendeinem Grund die Menschen gesegnet hat, und zwar mit dem Ankommen vor allem auf Kanta, und da gibt es ja auch noch später mal, wenn wir über Kanta sprechen, diesen Segen für den Kaiser etc. Und was ich mir halt nur erklären kann, das kannst du gerne mich unterbrechen, Franz, ist halt einfach, dass die Götter im Prinzip magisch angezogen wurden von den artesischen Gewässern, dann aber gesehen haben, dass der beste Start für ihre für ihre Rasse, die sie mitbringen, Kanta ist, weil es erstmal getrennt ist vom Hauptkontinent. Vielleicht sozusagen als sicheres Eiland zum Bevölkerung beginnen.
Wie so ein Strategie.
Überleg dir das doch mal. Weißt du, weil sie dann praktisch von allen bösen Rassen, die es auf dem Festland gibt, erstmal getrennt sind. Was sagst du dazu?
Ja, also so ähnlich habe ich es mir auch tatsächlich gedacht. Also, dass die Götter quasi von Ohr oder den artesischen Gewässern dort angezogen worden sind, weil da eben diese Magie am stärksten oder am konzentriertesten war. Und oder vielleicht auch da der einzige Punkt war, wo die sich manifestieren konnten vielleicht, weiß man ja nicht. Und Draenor quasi dann einfach nur den Kontinent erkundet hat und dann gemerkt hat, okay, hier kann sie, keine Ahnung, die Menschheit kultivieren oder so, einfach so ein bisschen Ansichten in Kanta. Ja. Und dann quasi auf den ganzen Kontinent verbreiten. Aber vielleicht gibt es auch in Kanta irgendwas anderes, was man so noch nicht kennt, oder irgendeine andere Quelle von Magie oder so, die vielleicht in End of Dragons erklärt wird.
Deshalb ist ja auch wir sprechen ja von der Wiege der Menschheit, in dem Fall von Kanta, weil das eben wirklich ihre Geburtsstätte war, wenn man so möchte. Und wir bewegen uns da in einem Jahr, und zwar so um 800 vor dem Exodus, also BE wieder, before Exodus, beziehungsweise so genau 786, 785 vom Exodus, dass wir also dort bereits die ersten Aufzeichnungen von Menschen finden in Kanta. Und wenn man das jetzt auf dem Zeitstrahl nimmt, dann hat es im Prinzip fast 500 Jahre gedauert, beziehungsweise mehr als 500 Jahre, dass die Menschen nach Elona und Tyria gekommen sind, also auf den festen, den Hauptkontinent Tyria. Und nochmal ganz kurz eine Tyria heißt der Kontinent, aber auch der Planet, deshalb bitte das nicht falsch verstehen. Und das ist halt schon sehr, sehr auffällig, finde ich, in der Geschichte. Ja, dass da so ein Bruch ist auch in diesem, dass sie praktisch so abgesondert da aufwachsen. Und ich würde auch sagen, wir machen es einfach so, wir teilen die Geschichte auf in die Besiedlungsgebiete. Das heißt, wir fangen erstmal an mit der Welt von Kanta. Übrigens werden wir Kanta relativ kurz fassen, weil wir also nochmal eine extra Kanta-Folge machen. Vermutlich wird das ein Zweiteiler, vielleicht sogar ein Dreiteiler mit der gesamten Kanta-Geschichte, um euch auf End of Dragons vorzubereiten. Das wird aber auch erst im neuen Jahr kommen, weil dann auch die kürzeste Zeit ist für euch, um das wirklich auch alles aufzusaugen, um in Kanta wieder richtig reinzugehen. Ja, also Kanta, geht's los mit der sogenannten vorkaiserlichen Ära. Was ist da los auf Kanta, Franz? Hast du eine Ahnung? Du als Zeitreisender durch die Geschichte von Lutrus.
Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, wie viel wir jetzt davon vorwegnehmen.
Ja, wir machen einfach eine ganz grobe Übersicht. Also erst Stämme, dann Kaiserreich, dann Problem mit Kaisern, Problem mit den Tengu, bam, fertig. Ja, so eine ganz, ganz kurze Übersicht, damit die Leute erstmal ein bisschen den Überblick haben, was denn die. Es geht ja immer darum, im Prinzip jetzt bei der Geschichte der Menschen auch, was die Menschen, ich sage jetzt mal, hauptsächlich beeinflusst hat in ihrem Leben. Ich lege einfach mal los, ich mache ganz kurz den Start, dass wir also hier einfach erstmal, das ist so ein bisschen wie bei den Char, wenn man so möchte, dass die Menschen am Anfang einfach aus kleinen Stämmen bestanden. Wir wissen natürlich nicht, inwieweit, wir haben ja gehört, dass die Menschen ihre Erinnerung verloren haben, inwieweit doch Dinge auch von Draenor und den anderen Göttern mitgebracht wurden, wo man vielleicht sagen kann, Dinge aus der Welt von Kanta sind eigentlich Überbleibsel aus der alten Welt der Menschen. Im Sinne von Symbolen und Sprache. Das könnte natürlich was sein, aber wir wissen ja eigentlich, dass alles gelöscht wurde, damit die Menschen von vorne an anfangen können. Man weiß es ja nicht, ne? Und die bekanntesten Stämme vor allem, die also im Prinzip dort sich einen Namen gemacht haben, sind die zwei Stämme, die Luxon und die Kurzik. Ja, natürlich Kurzik, bester Stamm. Ich meine, what the fuck?
Nicht, einfach what nein.
Entschuldigung. Also, können wir hier auch einfach abbrechen.
Jo,
Jesus, wie kann man die Lachsen gut finden? Kurzig, einfach gotische
einfach
Emos. Richtig, ja, das ist super geil. Oh mein Gott, die Lachsen einfach so richtige, so, yeah, wir wohnen an der Küste, wir haben Belagerungsschildkröten.
Ja, das sagst du jetzt und dann bei End of Friends, oh geil,
Belagerungsschildkröten. Oh mein Gott, okay, also auf jeden Fall ganz, ganz klar das Problem in Kanta ist ein Problem mit Gewalt. Also es geht ganz viel um Vereinigung von Stämmen unter einer gemeinsamen Fahne, und es geht auch los im Prinzip auch in Kanta mit einem Verein dieser alten Stämme durch Gewalt, das heißt durch den ersten sogenannten Kaiser oder den Kaiserfürsten, den wir auch vermutlich bald wieder namentlich in einem Livestream von Guild Wars 2, also von Arena, sehen werden, denn es war der sogenannte, ich glaube, er hieß einfach Kaineng oder Kainengtar. Ich weiß nicht, ob Kainengtar sein Name war dann als Kaiser, aber ich glaube, sein Vorname war einfach nur Kaineng, also wie auch später die Hauptstadt von Kanta. Weiß nicht, ob du, ich glaube, das war sein Vorname war Kaineng. Oder Tan. Kainengtar war, glaube ich, sein Vorname, oder? Franz.
Okay, gut, dass ich mich gemutet habe.
Ah, okay, gut. Ich war gerade.
Ich habe mich schon gewundert.
Entschuldigung. Ja, also.
Aber ja, ich glaube, Kaineng-Tar war sein ganzer Name.
Okay, also auf jeden Fall Kaineng-Tar war. So dieses Franz, bist du noch da? Und, genau, das Ding ist also im Prinzip dieses, also es gab im Prinzip ständig, wir machen das wie gesagt jetzt ganz grob, nur es gab ständig also einen Kampf zwischen den Stämmen, sozusagen dem urzeitlichen von Kanta und dem Kaiserreich, also dem zu vereinenden großen Bereich, und das ist ja auch eine Sache, die wir auch in Guild Wars 1 dann erleben, dass im Prinzip das Imperium des Drachen, beziehungsweise dieses Kaiserreich des Drachen, will eigentlich nicht, dass einzelne Stämme sozusagen ihr Ding machen, sondern alle sollen gemeinsam an einem Strang ziehen. Das Problem ist natürlich, dass wir, also ich finde, Kanta hat, wenn wir dann genau auch darauf eingehen, in einem bestimmten Podcast, dafür gesorgt, dass hier auf jeden Fall die Menschengeschichte, ähnlich auch vielleicht zu der Geschichte um Jenna und Co., so ein bisschen Game of Thrones-Vibes hat. Ja, dieses ständige, irgendwie der eine stirbt irgendwie zufällig auf einer Jagd, wie damals, ne, hier der König bei Game of Thrones auch, so wird er halt vergiftet, und dann gibt es irgendeinen Anschlag und der beschuldigt den, einen Anschlag gemacht zu haben, die beschuldigen, die eine Revolte angeführt zu haben, so gibt es also einen permanenten, also Kanta ist permanent im Krieg, kann man erstmal sagen. Ja?
Ja, also quasi mit sich selbst und allen anderen, ja.
Also Kanta einfach, ich gehe auch davon aus, dass im Prinzip die Götter auch Kanta zurückgelassen haben und dann mit den, das ist auch so meine Theorie, mit den Menschen nach Ur und Kur gegangen sind, weil sie gemerkt haben, verdammt, die machen die gleiche Scheiße wie auf dem alten Planeten hier schon wieder. Es ist schon wieder so gekommen, dass sie sich einfach nur bekriegen und umbringen. Könnte halt ein Grund sein, warum die Götter in Kanta eigentlich keine Rolle mehr spielen, außer natürlich, dass Draenor immer dann dem Kaiser den Segen gibt. Ja, auf jeden Fall, gibt es eigentlich außer Krieg in Kanta erstmal nichts, was über die Jahre das Land bestimmt. Es ist ein bisschen langweilig auch, also Kanta ist nicht bekannt für viel Magie, Kanta ist nicht bekannt für irgendein krasses Artefakt, Kanta ist erstmal nicht bekannt für irgendwas, was auch, ich sage jetzt mal, eine Außenstrahlung hat. Ja? Und, jetzt kommen wir aber zu einem Ereignis nach diesem ganzen ständigen Hin und Her, was wir in Guild Wars 1 vor allem erleben, Franz. Das nehmen wir schon mal vorweg, auch bevor wir die Kanta-Folge machen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Was passiert denn da?
Du spielst jetzt alles auf Shiro und so an, ne?
Richtig, genau.
Also das haben wir natürlich auch schon so angeschnitten in einzelnen Podcast-Folgen, gerade mit dem Yadavin und alles Mögliche, aber es gab diesen damaligen, ich glaube, er war ein Bodyguard oder ein Leibwächter,
richtig,
von
richtig,
dem damaligen Kaiser, also Shiro Tagashi der Name, den kennt man als GW2-Spieler unter anderem als Legende von dem Revenant. Dem wurde dann irgendwann mal von so einer Wahrsagerin oder so prophezeit, dass der Kaiser in Wirklichkeit richtig böser Kerl ist und ihn töten will und hinter ihm her ist und alles Mögliche. Also ihm wurde quasi so Flor ins Ohr gesetzt. Darüber, als wir über Abaddon gesprochen haben, haben wir ja schon gesagt, dass er quasi dahinter steckt und das alles nur geplant hat. Nichtsdestotrotz ist es dann trotzdem dazu gekommen, dass Shiro quasi den Kaiser getötet hat und dann du hast ja schon erwähnt, Luxen und Kursik hatten ja jeweils zwei Anführer, also Archimorus und Saint Victor. Also das sind auch die zwei neuen Legenden übrigens, die der Revenant bekommt in End of Dragons. Die sind dann zusammen mit ein paar Assassinen und so quasi dann gegen Shiro vorgegangen, haben den dann gekillt und es kam zu diesem Jadewind, was ja dazu geführt hat, dass die See oder das Meer zum Jade wurde und der Wald versteinert wurde. Und das ist dann ja quasi jetzt so, wie wir als GW1-Spieler dann auch die Welt vorfindet, also nachdem dieser Jadewind über alles hinweggefegt ist.
Genau.
Und ja, dann die Lachsen haben sich dann eben auf der See dann niedergelassen und die Cursix sind in den Wald gegangen. Und von da aus haben die sich ja quasi miteinander, also es war das letzte Mal, wo sie die zwei Stämme miteinander gekämpft, also gemeinsam gegen ein Ziel gekämpft haben, und ab dann waren sie quasi wieder Rivalen, die sich gegenseitig bekämpft haben.
Genau. Ja, genau. Und im Prinzip ist es so, dass also wir uns jetzt schon, also das ist wirklich eine sehr lange Zeitphase, im Prinzip sind es über 1400 Jahre, eigentlich sogar, kann man sagen, über 1500 Jahre. Wir sind also jetzt schon im, sag ich mal, 9., ja, nee, Entschuldigung, doch im 9. Jahrhundert nach dem Exodus, also schon 1500 Jahre später nach dem Ankommen der Menschen. Und jetzt ist es im Prinzip so, dass also nach dem Jadewind und Co. Die Konflikte zwischen den Menschen erstmal erliegen, sondern jetzt in der Geschichte kommt es jetzt vor allem zu Konflikt mit den Tengu. Ja, das heißt, so 880 nach dem Exodus und Co. kommt es also zu diesem großen oder sich anbahnenden Krieg mit den Tengu, denn, und jetzt ist das so auch wieder was, was wir aus, also es ist im Prinzip so ein bisschen die amerikanische Geschichte, beziehungsweise überhaupt Geschichte von dem Kolonialisieren und Besiedeln von Gebieten und dem Einschleppen von Krankheiten, denn es ist im Prinzip so, dass die Tengu im Prinzip darunter leiden, dass die Menschen vom Haupteiland von Kanta zu den Tsingjia Islands oder Tsingjia, ich glaube Tsingjia heißt sogar einfach, Tsingjia Inseln rübersetzen, dort siedeln und praktisch die Tengu infizieren mit Krankheiten. Da wird natürlich die Schuld zugeschrieben und es kommt zu einem Krieg. Der wird am Ende dann beiseite gelegt, aber es ist im Prinzip erstmal ein ganz großer Konflikt dann, der abseits vom Haupteiland auf den Tsingjia Islands beginnt. Das ist übrigens das Stadtgebiet in Gitos 1 und wird vermutlich auch unser Stadtgebiet sein in End of Dragons. Das ist nochmal ganz, ganz spannend. Das heißt, die Tsingjia Islands und diese ganze Beziehung zwischen Tengu und Menschen ist eigentlich super problematisch, was sehr spannend ist, wenn man jetzt die ganzen Trailer sieht und Teaser sieht, weil die Tengu offensichtlich mit den Menschen zusammen jetzt Kanta bereisen und auch beschützen und beleben. Genau, und im Prinzip ist es so, dass eigentlich die Kanta-Geschichte dann ins Nichts verläuft. Denn was passiert dann? Wir sind ja dann in Guild Wars 2. Ur wird emporgehoben durch Saitan und der Kontakt zu Kanta bricht komplett ab.
Ja. Zudem, also natürlich durch Saitan gibt es natürlich keine Wege mehr über das Meer. Das heißt, nicht nur Kanta, sondern Elona sind quasi komplett abgeschnitten. Und zusätzlich gab es ja dann in Kanta weiß gar nicht, der neue, da war der neue Kaiser, also Usoko ist ja dann man kann schon Tyrannei sagen, also 1127 nach dem Exodus hat Usoko quasi mit Gewalt Kanta wieder vereinigt, also die Lachsen und die Cursic und dann alle Nichtmenschen, das heißt auch die Tengus und ja, alle anderen Rassen quasi von Kanta vertrieben und es dann komplett zugemacht, isoliert, abgesperrt, sodass man eigentlich gar nichts mehr weiß bis heute, was da passiert ist. Also,
aber ganz kurz, also im Prinzip ist es, er macht genau das, was seine Vorfahren am Anfang auch gemacht haben. Genau, mit Gewalt, ja. Vereinen, bumm. Und das war es ja, natürlich
nur,
wieder
direkt. Nur, dass er halt quasi dann einfach noch alles absperrt.
Ja, also er macht es noch ein bisschen schlimmer als seine Vorfahren. Ja. Richtig guter Dude, richtig gut.
Und das
gut.
Ist ja auch quasi der aktuelle Stand, den wir von Kanta haben. Also man als, wenn man jetzt GW1 nicht gespielt hat, als GW2-Spieler hat man ja quasi auch keine Ahnung, was Kanta, also was mit Kanta eigentlich los ist. Das wird ja so an sich nur vielleicht namentlich erwähnt. Aber sonst hat man ja überhaupt keine Ahnung von dem Verbleib von Kanta. Und andere Rassen, wie zum Beispiel die Tengu, die das wissen könnten, die sind ja auch sehr, sehr verschlossen.
Genau. Und im Prinzip ist das auch schon das Ende der Geschichte der Menschen in Kanta. Alles andere werden wir erfahren, nur für euch ganz wichtig, gerade als Lore-Fans. Guild Wars 2 wurde also, oder beziehungsweise Arena hat Guild Wars 2 auch im Sinne von Kanta parallel weitergeschrieben. Das heißt, alle Events, die bei uns irgendwie, ich sage jetzt mal, auch nicht lokal, sondern auch globale Auswirkungen hatten oder die irgendwas gemacht haben, auch mit Energieströmen, Energieausstößen, das heißt, jeder Tod eines Altrachen hat also auch in Kanta Folgen gehabt. Das heißt, wir werden Oder ich erwarte, dass wir loremäßig in End of Dragons eine Reise auch zurück machen, im Sinne von, dass wir also herausfinden, was ist über diese Jahre, die wir in Tyria verbracht haben, in Kanta passiert und auch so ein bisschen vielleicht unsere, ich sage jetzt mal, auch so ein bisschen, oh shit, weil wir den Drachen getötet haben, ist hier das und das passiert, upsie, sorry, ups.
Apropos Tod und seine Folgen,
ein
kleiner Funfact ist ja auch, dass Kain Eng-Tar ist ja mysteriös verstorben, als er auf so ein Pferd geritten ist. Mhm. Und das ist ein Pferd, ist ja auch quasi dieses Mysterium in GW2, weil es das einfach nicht gibt. Und also so haben wir auch so da noch gar nicht bewusst, erst als ich mir irgendwann mal vor kurzem die Story durchgelesen habe, komplett von Kanta, dass ein Pferd namentlich als Pferd erwähnt wird.
Okay, wait, was wäre, wenn Pferde einfach, wenn Pferde der Grund sind dafür, dass die Menschen in der alten Welt also vernichtet wurden und sie und das war das letzte, also sie hat praktisch dem, Twain hat dem letzten, hat dem ersten Kaiser so ein Pferd gegeben und hat versucht es wieder und dann ist er wieder gestorben durch ein Pferd. Also vielleicht sind einfach alle Menschen auf dem alten Planeten von Pferden gefallen.
Ja, aber das ist schon witzig, dass da, dass er quasi durch Pferd, also weil er vom Pferd gefallen ist, in Anführungszeichen gestorben ist und Pferde dann in an, also man könnte schon sagen, dass sie dann quasi als Unglücksbringer oder sowas angesehen wird, weil man so Pferde einfach gar nicht mehr sieht. Also vielleicht wurden einfach alle Pferde dann umgebracht.
Jo, sie wurden alle getötet, weil der Kaiser gestorben ist.
Ja, es gibt da einfach keine Pferde mehr.
Das ist ja eine geile Logik.
Deswegen gibt es
auch
keine Pferde.
Und einfach alle Pferde getötet, weil wieder Kaiser sterben könnten. Ja gut, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja, ansonsten kann man eigentlich sagen, den Rest von Kanta hört ihr dann, wenn wir soweit sind, wenn wir also über Kanta sprechen im neuen Jahr. Und dann wird es aber, das wird eine richtige Keule, sage ich euch gleich. Also ich habe den ganzen Text schon übersetzt aus dem Englischen. Der Text zur Geschichte von Kanta ist wirklich, also das ist richtiger harter Tobak. Naja, also da könnt ihr euch drauf einstellen, dass ich das natürlich, wir werden das natürlich kürzen, aber wir werden, es wird trotzdem eine ziemliche Bombe, aber ich denke mal, das ist auch für den einen oder anderen ganz, ganz spannend, wenn er dann so, oh was, der war dann kam der Kaiser und dann, oh, und der hat das, okay, oh, das ist ja cool, das, wir gucken mal, wie das für euch wird. Auf jeden Fall gehen wir jetzt, würde ich sagen, einfach geografisch betrachtet, auch zeitlich betrachtet, weiter nach Norden, das heißt weiter in der Geschichte nach vorne, und zwar treffen wir auf dem Weg nach Tyria erstmal auf das Gebiet Elona. Wir wissen ja, Menschen vor allem verortet auf Kanta, Elona und Tyria. Tyria geteilt in Ur, Kryta und Ascalon. Und Elona haben wir im Prinzip auch eine relativ überschaubare Geschichte. Erstmal, denn hier geht es auch erstmal darum, dass wir eigentlich nur wissen, dass also die, ihr kennt die Könige noch aus diesem Grab, auch aus Guild Wars 2, wenn man also Path of Fire spielt. Und zwar die sogenannten, wie heißen die im Deutschen nochmal? Die Könige, die alten Könige, heißen sie nicht, die heißen, muss ich ganz kurz überlegen, ich kenne also nur
Prime Evil, ja. Altehrwürdige?
Genau, die altehrwürdigen Könige, genau, und die, also wir gehen jetzt davon aus, dass es so um die 200 vor dem Exodus war, das heißt, also noch immer, das sind also 500 Jahre Unterschied zum Erscheinen der Menschen in Kanta, und hier haben im Prinzip diese, ja, die altehrwürdigen Könige regiert, und zwar im Prinzip das, also die Wiege der Menschheit hier war im Prinzip Istan. Ich sag immer Istan, weiß ich, Ishtan. Was sagst du?
Ich sag Istan wegen dir, aber ich glaube, Ishtan klingt auch ganz richtig.
Ishtan, ja. Ich sag einfach auch mal Istan, weil Istan, Tristan klingt einfach super. Genau. Und diese Könige im Prinzip haben also dann von Istan aus im Prinzip immer nach Norden schauend kolonialisiert. Das heißt, wenn man so geht über die Elon-Flusslande nach Norden, sogar bis nach Kryta rein. Das heißt, ihr müsst ja bedenken, am Anfang war der gesamte Bereich nördlich der Kristalloase war auch begehbar. Das war ja im Prinzip auch nicht totes Land, es war ja ein Ozean. Dort war also im Prinzip auch das Leben möglich. Es war also nicht diese Ödnis, die, wir wissen ja, wer den Podcast schon länger hört, der weiß ja, dass der Ozean verbrannt wurde oder verdampft ist, als die Götter miteinander gekämpft haben. Und genau, im Prinzip ist es so, dass auch damals schon, das ist sehr, sehr spannend, schon damals wurde die Sonnenspeergarde oder der Sonnenspeertrupp gegründet. Nadi J, glaube ich, heißt sie. Die finden wir auch in GW2 wieder. Ist also eine der altehrwürdigen Königinnen. Und die hat die Sonnensperre damals schon gegründet. Das ist also ein sehr, sehr altehrwürdiger Orden auch. Das bekommt man auch eigentlich zum Teil mit Pufferfeuer. Ich weiß aber, dass ihr alle als Zuhörer auch die Story nicht wirklich lebt im Spiel. Das ist jetzt meine Unterstellung. Aber das nur mal ganz, ganz kurz als Geschichte. Das heißt, die urzeitlichen Könige waren bereits die, die auch bis nach Kryta vorgedrungen sind. Und jetzt gibt es einen riesigen Bruch in der Geschichte, denn bis nach dem Exodus wissen wir nicht viel über die Menschheit dort, nur natürlich, dass eben diese ganzen Geschehnisse waren mit den Göttern, die Kämpfe dort mit Abaddon, bla bla bla. Aber der viel entscheidendere Punkt, der kommt jetzt, und zwar, wenn wir springen in das Jahr 452 nach dem Exodus. Franz, was passiert hier mit den Menschen?
Das ist eine gute Frage, dass du das sagst. Also, du hast ja schon, also wie du schon erwähnt hast, ist ja, also man kann schon sagen, dass diese altehrwürdigen Könige oder halt diese Anführer ja schon fast quasi die Hoch- oder die Glanzphase oder Glanzzeiten von Elona waren. Und das ja dann alles dann nach dem Exodus mehr oder weniger zugrunde ging. Und dann gab es ja die sogenannte Skarabäenplage, heißt sie ja auf Deutsch.
Ja, also weiß ja nicht, ob die sogar Skarabäus, war es nicht sogar, nee, Plage oder Pest, nee, es war schon Plage, nicht Pest. Nee,
Skarabäenseuche hieß sie.
Seuche, ja, genau, Seuche, genau, genau, genau.
Die ja dann quasi mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass die kompletten, oder die komplette Adelsfamilie gestorben ist. Und aufgrund dessen und auf die ganzen Geschehnisse von Kristallmeer, das ja dann verdampft ist und alles Mögliche, gab es eine ganz lange Hungersnot, die sich über Elona hinweggezogen hat. Also die Leute sind da an Hunger gestorben, bis es dann dazu kam. Ich meine sogar, und durch unsere Handel in GW1, ganz genau weiß ich es gerade nicht mehr, aber durch die Befreiung von Palavajoko, den wir ja praktisch befreit haben, in der GW1-Story mit Cormier zusammen, kam es ja dann dazu, dass wir ihn laufen gelassen haben und er konnte ja dann im Hintergrund quasi sein Ding machen, während wir Abaddon bekämpft haben. Und er hat dann quasi in der Zeit Elona für sich beansprucht. Also ihm gelang es dann bis 1135 nach dem Exodus Elona komplett unter seine Kontrolle zu bringen. Und zusätzlich kam es ja dann auch noch so wie bei Kanta dazu, dass Saitan dann wieder die Meere blockiert hat mit seiner Seemacht. Das heißt, das ist quasi wieder genau Copy-Paste wie bei Kanta passiert, nur statt Usoku ist hier Palavajoko dafür verantwortlich, dass man selbst als Bewohner von Tyria sowohl Kanta als auch Elona nicht mehr betreten konnte, beziehungsweise nichts mehr davon mitbekommen hat, da eben der jeweilige Herrscher oder Diktator oder wie auch immer quasi dafür gesorgt hat, dass niemand mehr eintreten kann. Ausnahme in Elona ist tatsächlich, dass nur der Orden der Gerüchte noch einen unbekannten oder so einen geheimen Weg hatte, nach Elona zu kommen. Also die wussten oder standen im Austausch mit oder hatten Informationen aus Elona und die wussten da, was passiert ist. Und ja, soweit war Elona quasi dann auch einfach dicht, bis dann zur Story von POF kommt und wir uns dann einfach mal auch auf den Weg machen nach Elona und dann mit Palavajoko nett reden wollen, sag ich mal so.
Vielleicht noch eine ganz, ganz kurze kleine Geschichte. Also nach der ganzen Skarabäus-Pest oder Seuche etc. war es halt auch so, dass im Prinzip die auch genauso wie in Kanta die Menschen sich untereinander getötet haben wieder, auch in Elona, weil es wieder darum ging, ja, pass auf, meine Vorfahren waren die altehrwürdige Königin, nee, meine. Also es ging wieder um diese Macht, ne? Und dieses, ja. Und ähnlich wie wir es auch haben dann in Kanta oder auch in Ur oder sonstigen, ging es dann also darum, dass dieses gemeinschaftliche Elona sich aufgeteilt hat auf Wabi, Kurna und Istan, also diese sozusagen drei Fraktionen oder drei Gebiete. Und diese drei Gebiete dann im Prinzip wieder in den Krieg zogen, wie du schon gesagt hast, gegen Joko, aber hier in dem Fall war es ja so, dass also Torreossa ja im Prinzip der, ich will es nicht sagen König war, aber schon der Anführer, der also wiederum diese drei versprengten Menschengruppen dann vereint hat als Verein des Ilona. Und dann ist es wiederum wieder zerfallen. Und das ist halt, also, das ist halt so ein typisches Phänomen bei der Menschengeschichte, dass permanent irgendwie sie sich vereinen. Das finden wir auch gleich nochmal raus bei den Gildenkriegen. Dann wieder auseinandersplitten, dann wieder vereinen. Das ist super nervig und die kotzen einfach einen noch richtig an. Weil die einfach nicht, also, sie haben keine klare Linie. Furchtbar, furchtbar nervig. Ja, und im Prinzip ist das aber auch die Geschichte, die wir über die Menschen in Ilona besprechen können. Natürlich wissen wir, dass jetzt, das ist ganz spannend, in der neueren Zeit, durch Path of Fire auch, gibt es ja sozusagen eine noch vielschichtigere Gesellschaft durch die normalen Menschen, die erweckten Menschen. Und das ist ja, also im Prinzip ist es ja sozusagen jetzt ein, das ist, also es ist auch ganz spannend, weil im Prinzip die damaligen Gegner, die Erweckten von Pallava Joko, jetzt sogar Teil der Gesellschaft sind, sogar zum Teil mit ein Stimmrecht haben in bestimmten Ratssitzungen. Und das ist halt ganz, ganz cool, weil die natürlich auch zum Teil nichts dazu können und eben auch ganz einfach als Rasse anerkannt werden oder als Untergruppe der Lebewesen dort. Ja. Genau, und ja, dann würde ich sagen, jetzt kommt ja nochmal ein sehr großes Fass, was wir aufmachen, nämlich wir bewegen uns weiter. Also im Prinzip sind Ilona und Kanta auch natürlich durch die Add-ons, die hinzukamen bei Guild Wars 1, relativ überschaubar. Auch durch jetzt GW2 relativ überschaubar, Path of Fire etc. Kanta kommt ja noch. Aber natürlich ist das Hauptspiel in beiden Fällen, in Guild Wars 1 und Guild Wars 2, befinden sich nun mal in Zentral-Tyria, Kryta, Ascalon, Ur. Und da ist natürlich die Kacke am Dampfen. Naja, wir fangen einfach auch hier, würde ich sagen, einfach an. Und zwar von Beginn an. Und es ist also hier, wir waren ja eben so bei rund 200 nach dem vom Exodus kamen die Menschen also hierher und genauso war es natürlich auch bei dem Tyrianischen Kontinent. Wie gesagt, die altehrwürdigen Könige haben das auch schon erkundet und hier haben sich die Menschen im Prinzip niedergelassen und zwar in drei zentralen Gebieten und zwar Ascalon, Kryta und Ur, wobei Ur wiederum die erste Region war, wo die Menschen sich niedergelassen haben. Das heißt, wir können davon ausgehen, das sage ich ja nochmal, dass vielleicht die Götter einfach die Menschen hochgeholt haben von Kanta. Ich weiß halt nicht, ob inwieweit, also ist halt nicht ganz, also es wird so immer von der Kolonialisierung gesprochen. Es kann natürlich sein, dass einfach die Menschen per Schiff oder über die Landbrücken das ergründet haben, aber wir wissen ja auch, dass die Götter in Ara, also in Ur, auch gelebt haben mit den Menschen zusammen. Ich gehe also davon aus, dass das schon ein bisschen gesteuert war, dass die also, hey Leute, ganz ja. ehrlich, Kanta ist ein bisschen weit weg, wir haben hier die Magie in Ur, lasst mal so eine Stadt bauen, wo die uns verehren können, geil Mann, jetzt brauchen wir nur noch Menschen, dann nehmen sie sich die Menschen so hin, hier lebt ihr jetzt und dann so, oh cool, wir können euch wir können euch anbeten, nee, ich liebe euch.
So, sonst hätten die Menschen ja an sich erstmal in Kanta quasi sich entwickeln müssen und dann überhaupt erstmal lernen müssen, oh, wir können da ja überhaupt mit Schiffen rüber und da ist ja auch, also sie müssen ja erstmal das Verständnis dafür haben, dass auf dem Meer oder nach dem Meer noch eine andere Insel kommt. Ich glaube schon, dass die Götter da schon mit die Hände im Spiel hatten. Also die haben Kanta vielleicht wirklich einfach nur so als Brutkasten benutzt, weil da viele Ressourcen waren und die da gut aufleveln konnten und noch keine Ahnung. Genau.
Ja, und wir können einfach schon mal sagen, also wir haben ja mit der Char-Geschichte sehr viel schon umrissen, auch der Menschengeschichte, aber eine Sache, die ganz wichtig ist und gerade auch für den Namen von Guild Wars ist oder sind die Gildenkriege, die Guild Wars. Und wir befinden uns also nach dem Besiedeln natürlich so, also 100 Jahre später. Ihr habt ja schon, habt das schon mal gehört, König Doric, sagt, hey, pass auf, die Magie, die ihr verteilt habt, die sorgt nur für Probleme. Lasst mal wieder versiegeln, die Blutsteine entstehen. Und jetzt ist es so, dass im Prinzip die Menschen in so kleinen Gilden sich bekriegen. Das heißt, auch die Kolonien sich bekriegen im Prinzip. Also die Gildenkriege sind also eine ganz, ganz große Sache. Denn die Gildenkriege sind im Prinzip auch Kriege der Menschenkönigreiche. Also Ascalon, Kryta und Ur bekriegen sich. Und wir haben das ja schon vor 2 Wochen oder in dem Fall vor 3 Wochen besprochen. Dann kommt im Prinzip die Char-Invasion. Und das ist das, was ich meine. Das ist bei jedem Siedlungsgrund bisher gewesen. Die Menschen, die sich bekriegen, müssen sich auf einmal wieder vereinen, weil sie sich gegen die Char verbrüdern müssen und machen dies auch. Ja, das heißt, das ist halt auch, das ist so typisch, das ist so ein bisschen, als würdest du so Independence Day immer spielen. Das heißt, die Menschen töten sich die ganze Zeit, dann muss es ein ganz großes böses Übel geben und dann verbünden die sich. Und dann sagen sie, Ja, aber solange auch nur, bis die Bedrohung, solange genau, die Bedrohung genau. da ist, weil danach können wir uns wieder gegenseitig umbringen.
Nice. Und genau das, was ich ja nicht verstehe, wenn sie immer sagen, oh, es gibt einen einzigen Gegner, ah, da wäre es vielleicht schlau, wenn wir jetzt zusammen auf der gleichen Seite kämpfen und danach aber steche ich dich wieder direkt ab.
Ja,
mir egal, ob du mir das Leben gerettet hast.
Genau, und wir haben das ja schon letztes Mal besprochen. Im Prinzip ist es dann so, dass also, ihr wisst ja, dass also die Char-Invasion war vor allem konzentriert auf Ascalon. Ascalon war im Prinzip wirklich die Bastion der Menschheit, um das Char-Reich im Prinzip abzuhalten. Weil wenn man auch geografisch sich Ascalon anguckt, ist das also der Zugangspunkt, um nach Ur zu kommen und am Ende auch nach Westen, nach Kryta rein. Ja, das heißt also, hier haben wir am Ende, ihr wisst ja, Ascalon fällt dann, die große Mauer geht kaputt. Und, oder die, zumindest die Mauer im Norden. Und hier ist es so, dass am Ende dann natürlich diese Dreiteilung wieder geschieht und diese drei Kampfzentren entstehen. Einmal Ascalon, ja, was im Prinzip schon gefallen ist, was dann durch, das haben wir auch schon alles besprochen, durch König Adelbern, ich sage jetzt mal wieder in Anführungszeichen, gerettet wird. Ja. Hier also, wo die Menschen sich selbst verbrennen, um zu gewinnen. In Ur, wo sich die Menschen selbst versenken, um zu gewinnen. Und in Kryta, wo man sich also den Ungesehenen, den Mursat unterwirft, also bösartigen magischen Wesen, um zu gewinnen. Also die Menschen haben definitiv ein ganz tiefgreifendes Problem in ihrer Geschichte. wenn man bedenkt, eigentlich machen die nur Kacke. Also ich weiß,
ja.
Die Menschen
ist es ja auch so als dominierende Rasse oder als ja. Vorstreiter oder so beschrieben worden. Und dann ist ja ein Stück weit diese Rasse völlig zerbrochen und zu Zeiten von GW2, das sagt der Menschencharakter ja auch, wenn man einen Menschen erstellt, in diesem Intro hat sie ein Ding, dass die einst waren die Menschen ja irgendwie krasse Herrscher und mittlerweile ist ja gar nichts mehr davon übrig, also die Menschen sind ja wirklich nur noch in Kryta an sich, also in den Menschengebieten, wirklich dominant oder führend und überall anders sind sie ja entweder komplett zurückgetrieben worden oder leben mit anderen dort dominanten Rassen zusammen. Also die haben eigentlich wirklich nur kassiert.
Ja, und das ist halt auch das Ding, also wenn man Guild Wars 1 fertig spielt, ist noch immer, auch weil man natürlich nur den Menschen spielen kann, ist die Menschheit halt wirklich, das ist so ein bisschen dieses typische, wir setzen die Menschen, die wir kennen, einfach in eine mystische Welt. Die Menschen dominieren halt überall trotzdem, sind halt wie so Kakerlaken. Sie überleben trotzdem, auch wenn du sie anzündest, mit Wasser ertränkst, sie überleben trotzdem. Aber im Prinzip ist jetzt nach den über 1900 Jahren immer zu Kriegen, geht's jetzt bergab. Es geht einfach bergab und das ist super spannend und deshalb ist ja auch dieser Sprung in Guild Wars 2 zu einer Wahl einer anderen Rasse auch ganz logisch gewesen, weil auf einmal die Menschen nicht mehr dominierend waren, sondern einfach gleichbedeutend mit den anderen Rassen. Also wir gehen ja auch vom Dominieren nicht aus, weil sie besonders toll waren, die Menschen, einfach weil sie durch die Götter und Kuh einfach, die hatten einfach einen Cheat aktiviert, ja. Einfach einen Cheat. Das ist einfach, ich meine, klar, wenn ich natürlich Götter habe, die über die Welt fliegen und alle magischen Artefakte einsammeln, die Magie beinhalten, auch noch von den Sehern, bla bla, und sammeln und die Menschen dann sagen, jetzt haben wir die ganze Magie, easy peasy, ist natürlich klar, dass man dann, also und dann trotzdem zu verlieren, das ist ja super peinlich. Ja, schon. Muss man mal festhalten, ja. Aber das auf jeden Fall ist das große Problem und ja, wir haben jetzt hier im Prinzip, das ist ja ganz, ganz spannend, gerade jetzt in neueren Zeit, haben wir im Prinzip unter der Königin Salma, das ist vielleicht auch dem einen oder anderen durch das Salma-Viertel ein Begriff.
Oder Fort Salma.
Oder Fort Salma, ich weiß nicht, vielleicht auch nicht, ja. Ist also die letzte Bastion der Menschheit, das ist ja wirklich so eine Art, der sichere Hafen ist also Götterfels. Und Götterfels, genau. Der Fels in der Brandung ist wirklich, und das ist das Ding, ist im Prinzip erstmal gebaut worden als ein Flüchtlingsort. Da muss man ja sicher bedenken. Ja,
die damalige Hauptstadt zerstört wurde.
Ja, also man muss ja bedenken, dass Götterfels nicht gebaut wurde als, hey, guck mal, das ist unsere nächste geile Stadt, sondern, Leute, außerhalb von unserer Stadt gibt es sonst keine Menschen mehr. Scheiße. Upsi. Ja, also das muss man also dazu sagen, dass also die Menschen in Götterfels neu anfangen. Ja, und das Ding ist auch, wenn man also auch aus Götterfels rausgeht, merkt man ja sofort auch, das Königental bereits ist nicht mehr unter der Kontrolle der Menschen. Banditen, Zentauren, alles geht schief und das zeigt sehr gut, wie unbedeutend und klein die Menschen geworden sind und ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Also das ist wirklich, also die Geschichte hat Hand und Fuß, weil sie im Prinzip die Menschen aus der echten Welt sehr gut transportiert in so eine mystische Welt, finde ich persönlich, oder? Oder? Also,
das stimmt, ja.
Also
ja.
Es ist so eins zu eins, was würde passieren, wenn wir die Menschen von heute, die ohne auf Corona-Maßnahmen zu pochen Menschen, die andere Hautfarben haben und so fertig machen, was würde passieren, wenn wir diese Menschen einfach in eine Fantasy-Welt stecken mit Geschöpfen, die zwei Augen haben und vier Arme haben? Huch, sie töten alles. Upsi, und sie töten sich selbst. Das hätte ja keiner ahnen können.
Nur muss ich sagen, die aktuellen Menschen in GW2 sind mir, finde ich, noch nicht selbst verliebt genug. Also, die sind schon sehr, sehr zivilisiert. Und in der realen Welt würden die Menschen sich immer noch als höchstes Individuum ansehen.
Ja. Ja, aber das ist halt so ein Ding. Also im Prinzip ist also mit dem Errichten von Götterfels vom Königinfels, ist im Prinzip auch sozusagen die neue Ära oder hat die neue Ära begonnen. Man könnte vielleicht sagen, durch dieses Zusammenspiel mit anderen Rassen haben sie geschichtlich jetzt auch in der jüngeren Zeit sich wieder einen Namen gemacht. Auch natürlich jetzt zum Beispiel durch so Charaktere wie Logan und Co., die wir in der nächsten Folge besprechen, die also auch wirklich gegen die Altherren vorgehen, die also gemeinschaftlich das gemeinsame Wohl aller Rassen verteidigen. Das ist vielleicht so ein Ding, wo man sagen kann, die Menschen haben sozusagen oder stellen ihre Ehre wieder her, aber wir werden ja auch dann nächste Woche kennenlernen, wenn wir über Cordegus und Koma sprechen, also so ein paar Charaktere, dass es halt auch nach wie vor beschissene Menschen gibt und man muss ja auch dazu nochmal sagen, Entschuldigung jetzt für alle, die jetzt ausrasten, weil sie einen weiblichen Menschenschar haben mit dem Abenteurerschal, einer Sonnenbrille und Chaoshandschuhen. Ich habe jetzt nichts gegen die Rasse im Spiel an sich, ich finde nur, dass man sehr gut sieht, woher ArenaNet hier zum Beispiel solche Ideen nimmt, nämlich aus der echten Welt auch, wie sie, also ich finde es sehr toll, wie sie das zum Teil auch transportieren und auch sozusagen mit einbringen und es ist auch sehr plausibel, finde ich. Ja, und die treibende Kraft der Menschen finde ich persönlich wirklich sehr gut, dass das geschichtlich jetzt zurückgestellt wird in GW2, weil es wäre einfach super langweilig, wenn wieder alle nur Menschen spielen könnten, weißt du? Und ja. Genau.
Aber ich finde es auch sehr, sehr gut dargestellt. Oder das haben sie sehr gut gelöst, wie die Menschen quasi koexistieren können mit den anderen Rassen. Und das quasi eine Stärke von den Menschen schon geworden ist, dass sie diese Bündnisse schließen können oder einstige Feinde jetzt quasi als Verbündete haben. Ja. Gerade wenn man jetzt hier guckt mit Balthasar und den Geschehnissen, dass ja quasi ihre Fundament, was damals vorhanden war mit den Göttern, wenn das zerbricht, dann haben sie ja quasi diese neuen Bündnisse, die sie haben, an die sich wenden können. Das finde ich schon gut, dass die Menschen so einen Wandel auch noch in GW2 durchlebt haben. Aber es sind halt, ja, weiß nicht, es sind halt Menschen, ne? Also bleiben halt Menschen. Das ist schon, ja, man kann nur so viel mit Menschen machen. Da bieten neue Rassen, wie jetzt zum Beispiel Silvari oder so, ganz anderen Reiz, finde ich.
Ja, das liegt, ich meine, das ist natürlich auch ganz einfach den Umstand geschuldet, dass die Menschen halt einfach einen, also alleine schon durch ihre Physiologie und Co. haben die halt nicht viele Optionen. Ne? Das sind halt einfach zwei auf zwei Beinen gehende, zwei Arme und zwei Hände habende, zwei Augen habende Wesen, die wir halt alle kennen. Das heißt, die Menschen sind zum Beispiel für mich persönlich auch geschichtlich eigentlich auch nur so geschichtlich eben auch spannend, weil sie halt so viel Story mit reinbringen, aber so als Rasse an sich mit Möglichkeiten gibt es da halt nicht viel für mich persönlich, dass sie irgendwie attraktiv werden. Ja, aber im Prinzip ist das also ein ganz kurzer, aber auch eigentlich alles wichtig umfassender Einstieg in die Geschichte der Menschen. Wichtige Sache hier, und es ist ganz wichtig, auch um so ein paar Konflikte auch innerhalb dieses, ich habe ja gesagt, so ein bisschen Game of Thrones-Stil mäßig, auch in Götterfels das zu verstehen, ist wirklich die persönliche Geschichte der Menschen mal in allen Wesen auch durchzuspielen. Gerade in Götterfels, dieses ganze Ministeriumsgerede ist ein super kompliziertes Ding. Wer welcher Minister ist, wer ist welche Cousine von wem. Das ist ja zum Teil ist das so verworren, dass ich selbst noch immer, und ich finde, ich bin sehr, sehr gut informiert, noch immer selbst nicht ganz genau verstehe, manchmal, wer jetzt eigentlich mit wem Sympathien hegt, weil irgendjemand irgendeine Cousine von irgendeinem anderen geheiratet hat und jetzt dieses und dann hat der irgendwie Geld gegeben. Also es ist ganz, ganz durch. Aber das ist wirklich dieses, also wenn ihr auf Intrigen steht, wenn ihr auf dieses, ich sag das immer wieder als Vergleich, die Truppados, diese Serie, Truppados, gab's da nicht mal Truppados oder so? Ah, komm, du kennst dich, na, da gab's so eine krasse Serie, wo es nur um so Intrigen ging, französische Französisches Adelsgeschlecht, keine Ahnung, auf jeden Fall, oder die Truda, Truba, ach, keine Ahnung, Mann, irgendwas mit T und Dors hinten.
Trubatos.
Ach, was weiß ich, auf jeden Fall gab es da so eine Geschichte und das ist auch die Menschengeschichte, 1:1. Ja, ansonsten wären wir am Ende. Franz, hast du noch was?
Ich habe tatsächlich nichts mehr, was man so spontan sagen kann zu den Menschen.
Ich sag mal so, das Spannendste an der Geschichte der Menschen ist das, was wir eigentlich nicht wissen, woher sie nämlich kommen. Für mich persönlich auch. Ja, das ist so. Ansonsten kannst du einfach sagen, auf jedem Kontinent Krieg, fertig, schluss mal aus.
Und ich finde Menschen an sich tatsächlich wirklich nur spannend aus dem Grund, vorhin, die du so ganz am Anfang quasi belächelt hast, weil man sich damit identifizieren kann. Also ich glaube, Menschen sind optimale Roleplay-Charaktere für
oder
so. Und das ist halt, dafür sind sie in GW2 tatsächlich auch gut. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel ein paar Menschen oder viele Menschen habe, oder jetzt mit End of Dragons noch mehr Menschen erstellt habe, die dann quasi kantanische Wurzeln haben und dann in Kryta aufgewachsen sind und so. Also da kann man sich schon gut irgendwie jetzt eine Geschichte selbst im Kopf zusammen flechten und dafür sind die Menschen als Rasse eigentlich perfekt gemacht für Einsteigen. Und das ist halt auch eine, wenn man neu anfängt, dann will man vielleicht auch nicht unbedingt jetzt sowas Unbekanntes spielen. Man will halt vielleicht auch einfach einen Menschen spielen. Aber weiß ja nicht.
Ja, das ist auch super fun. Ich meine, viele wollen halt, wie man so schön sagt, dass der Hase da rauskommt, wo er immer rauskommt. Ja, dieses, also vielleicht kennt jemand diesen Vergleich. Das ist einfach, man will halt, man mag halt vor allem dieses Bekannte, weil man sich dann besser auch zurechtfindet. Deshalb ist die erste Wahl von ganz vielen Spielern, beispielsweise bei Mao auch so gewesen, ist zum Beispiel so die Wahl des Menschen. Ich zum Beispiel habe sofort einen Silvari genommen.
Du hast GW1 gespielt.
Ja, ich war den Menschen wirklich überdrüssig. Es hat mich wirklich, hat mich wirklich genervt.
Ich glaube, wenn ich GW1 vor GW2 gespielt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht die Menschen genommen.
Na gut. Ja gut, dann Franz, bedanke ich mich für deinen wunderbaren Input. Und ich freue mich tierisch auf die Kanterfolge. Das wird so kaputt. Mein Gott, das ist so viel.
Da müssen wir nochmal echt brainstormen, was wir da jetzt wirklich alles sagen wollen und es wird schon sehr viel, aber es wird auch sehr gut, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich bei unseren Zuhörern, die eifrig eingeschaltet haben. Und wir sehen uns nächste Woche wieder zu den Charakteren, also den wichtigen, die wir ausgewählt haben, der Menschen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt:
Wir verlieren uns in Geschichte.